Bei seinem zweiten Besuch war Mr. Harris pünktlich. Doch kam er nur, um in seinen Hoffnungen vom letzten Mal enttäuscht zu werden. Sein Medikament hatte nicht gewirkt. Das Fieber war unvermindert hoch und Marianne zwar etwas ruhiger, aber noch immer nicht sie selbst und weiterhin wie betäubt. Eleanor, die sofort all seine Befürchtungen erfasste und mehr als das, schlug vor, weiteren Rat einzuholen. Er hielt dies für unnötig. Er wollte noch etwas anderes versuchen, wollte etwas Neues verabreichen, auf dessen Erfolg er genauso setzte wie beim letzten Mal. Und sein Besuch endete mit ermutigenden Versicherungen, die Miss Dashwoods Ohr erreichten, nicht aber ihr Herz. Sie war ruhig, außer wenn sie an ihre Mutter dachte. Sie hatte kaum mehr Hoffnung. Und in diesem Zustand verharrte sie bis zum Mittag und rührte sich kaum fort vom Bett ihrer Schwester. Dabei wanderten ihre Gedanken von einem schmerzlichen Bild, einem leidenden, geliebten Menschen zum anderen. Und die Gespräche mit Mrs. Jennings, die sich nicht scheute, die Schwere und Gefährlichkeit dieser Krankheit auf die vielen Wochen vorangegangenen Unwohlseins zu schieben, die Mariannes Enttäuschung mit sich gebracht hatte, bedrückten sie zutiefst. Eleanor spürte, wie einleuchtend dieser Gedanke war, und das machte ihre Betrachtungen noch trübsinniger. Gegen Mittag jedoch begann sie Hoffnung zu schöpfen, wenn auch vorsichtig und aus Angst vor Enttäuschung, ohne ihrer Freundin ein Wort zu sagen. Denn sie bildete sich ein, eine leichte Besserung im Puls ihrer Schwester zu bemerken. Sie wartete, beobachtete und kontrollierte ihn wieder und wieder. Und schließlich wagte sie, ihre Hoffnungen laut zu äußern, wobei sich ihre Aufregung schwerer unter äußerlicher Ruhe verbergen ließ als alle vorherige Verzweiflung. Mrs. Jennings überprüfte ihren Bericht und war gezwungen, eine vorläufige Erholung zu bestätigen, versuchte ihre junge Freundin jedoch vor dem Gedanken zu bewahren, dies werde von Dauer sein. Und Eleanor, die jede Aufforderung zum Misstrauen ernst nahm, verbot sich zu hoffen. Aber es war zu spät. Die Hoffnung war da. Eleanor spürte ihr banges Flattern. Sie beugte sich über ihre Schwester und wartete. Sie wusste selbst kaum, worauf. Eine halbe Stunde verstrich und noch immer hielt das beglückende, vielversprechende Anzeichen an. Dann tauchten zur Bekräftigung noch weitere auf. Der Atem, die Haut, die Lippen, alles verriet bestrickende Symptome einer Besserung. Und erschöpft, aber durchaus bei Sinnen, heftete Marianne ihren Blick auf Eleanor. Dieser setzte nun Angst und Hoffnung gleichermaßen zu und ließen ihr keine Sekunde Ruhe, bis um 4 Uhr Mr. Harris eintraf. Seine Beteuerungen, seine Glückwünsche zu dieser Kräftigung, die sogar seine Erwartungen überstieg, schenkten ihr Zuversicht, Trost und Tränen der Freude. Marianne ging es in jeder Hinsicht wesentlich besser, und er erklärte, sie sei gänzlich außer Gefahr. Mrs. Jennings, vielleicht befriedigt, weil ihre Vorahnungen durch den letzten Schrecken immerhin teilweise gerechtfertigt gewesen waren, ließ sich herbei, seinem Urteil zu trauen und gab mit ungeheuchelter Freude und bald schon regelrecht fröhlich zu, dass sie wahrscheinlich vollständig genesen werde. Von Fröhlichkeit war Eleanor nicht erfüllt. Ihre Freude war gänzlich anders geartet und führte zu allem anderen als Heiterkeit. Bei dem Gedanken, dass Marianne dem Leben, der Gesundheit, den Freunden und ihrer sie abgöttisch liebenden Mutter wiedergegeben war, weitete sich ihr Herz in köstlicher Erleichterung und inniger Dankbarkeit. Doch das führte nicht zu sichtbaren Freudenbekundungen, irgendwelchen Äußerungen oder einem Lächeln. In Eleanors Brust herrschte nichts als das stumme, tiefe Gefühl glücklicher Zufriedenheit. Sie blieb mit wenigen Unterbrechungen den ganzen Nachmittag an der Seite ihrer Schwester, nahm ihr die Angst, ging auf jedes Schwanken ihrer geschwächten Lebensgeister ein, leistete ihr alle erdenkliche Hilfe und verfolgte fast jeden Blick und jeden Atemzug. Natürlich dachte sie in manchen Momenten an die Möglichkeit eines Rückfalls. Dann wusste sie wieder, was Angst war. Aber als sie durch ständiges, penibles Untersuchen erkannte, dass alle Symptome für eine stabile Gesundung sprachen, und als Marianne schließlich um 6 Uhr in einen ruhigen, gleichmäßigen und offensichtlich erholsamen Schlaf sank, verstummten ihre Zweifel. Es näherte sich der Zeitpunkt, zu dem Colonel Brandon zurückerwartet werden durfte. Gegen 10 Uhr, so vermutete sie, oder jedenfalls nicht viel später, würde ihre Mutter von der schrecklichen Anspannung erlöst werden, in der sie jetzt wohl anreiste. Und der Colonel ebenfalls. Er war vielleicht kaum weniger zu bemitleiden. Ach, wie langsam verstrich die Zeit, in der sie noch im Ungewissen waren. Um 7 Uhr verließ sie Marianne, die immer noch friedlich schlief, und nahm mit Mrs. Jennings im Salon den Tee ein. Beim Frühstück hatte sie vor lauter Angst nicht viel gegessen und beim Dinner aufgrund der plötzlich gegenteiligen Gefühle. Deshalb war die jetzige Stärkung, an die sie sich mit großer Genugtuung setzte, besonders willkommen. Als sie fertig waren, wollte Mrs. Jennings sie überreden, sich ein wenig auszuruhen, bis ihre Mutter kam. Sie würde, mit Eleanors Erlaubnis, den Platz bei Marianne einnehmen. Aber Eleanor verspürte keine Müdigkeit, glaubte jetzt nicht schlafen zu können und ließ sich nicht länger als unbedingt nötig von ihrer Schwester fernhalten. Also begleitete Mrs. Jennings sie nach oben ins Krankenzimmer, um sich zu vergewissern, dass alles noch immer in Ordnung war, überließ sie wieder ihrem Schützling und ihren Gedanken und kehrte in ihr Zimmer zurück, um Briefe zu schreiben und zu schlafen. Die Nacht war kalt und stürmisch. Der Wind toste ums Haus und der Regen schlug gegen die Fenster. Doch Eleanor in ihrem Glück beachtete das alles nicht. Marianne verschlief jeden Windstoß und die Reisenden, auf die wartete reiche Belohnung für ihre momentanen Unannehmlichkeiten. Es schlug 8 Uhr. Wäre es 10 gewesen, hätte Eleanor geglaubt, sie höre in diesem Moment eine Kutsche vorfahren. Der Eindruck, dass sie schon kamen, war entgegen aller Wahrscheinlichkeit so stark, dass sie in die angrenzende Ankleidekammer ging und einen Fensterladen öffnete, um sich zu vergewissern. Sofort wurde ihr klar, dass ihr Gehör sie nicht getäuscht hatte. Unmittelbar vor dem Haus waren die flackernden Laternen einer Kutsche zu sehen. Trotz des schwachen Lichtscheins glaubte sie erkennen zu können, dass das Gefährt von 4 Pferden gezogen wurde, was einerseits das Ausmaß der Angst ihrer armen Mutter verriet und andererseits auch erklärte, warum es so unerwartet schnell gegangen war. Noch nie in ihrem Leben war es Eleanor derart schwer gefallen, ruhig zu bleiben. Das Wissen darum, was ihre Mutter empfinden musste, als die Kutsche vor der Tür hielt, die Ungewissheit, ihre Angst, vielleicht Verzweiflung, und was sie, Eleanor, ihr berichten durfte. Mit einem solchen Wissen konnte man unmöglich ruhig bleiben. Da gab es nur eines. Sie musste schnell zu ihr, und deshalb wartete sie nur, bis Mrs. Jennings Mädchen sie bei ihrer Schwester ablöste, dann eilte sie nach unten. Allerlei geschäftiges Treiben in der Halle verriet ihr, noch während sie den Korridor entlang ging, dass sie bereits im Haus waren. Sie lief zum Salon, trat ein und erblickte Willoughby. Kapitel 44. Eleanor schrak entsetzt zurück. Ihrer ersten Regung folgend machte sie sofort kehrt, um das Zimmer zu verlassen, und ihre Hand lag schon auf dem Türknauf, als er hastig näher kam und sie in eher befehlendem als bittendem Ton aufhielt. »Miss Dashwood, bleiben Sie eine halbe Stunde hier, ich flehe Sie an. Bleiben Sie nur 10 Minuten.« »Nein, Sir«, erwiderte sie bestimmt, »ich bleibe nicht. Ihr Anliegen kann nicht mich betreffen. Die Diener haben wohl vergessen, Ihnen zu sagen, dass Mr. Palmer nicht zu Hause ist.« »Auch wenn Sie mir gesagt hätten, dass Mr. Palmer samt seiner ganzen Verwandtschaft zum Teufel gegangen sei«, rief er ungestüm, »hätte mich das nicht abgehalten. Mein Anliegen betrifft Sie und nur Sie.« »Mich?« Sie war zutiefst verblüfft. »Gut, Sir, dann schnell. Und wenn möglich weniger leidenschaftlich. Setzen Sie sich, dann werde ich mich um beides bemühen.« Sie zögerte. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Ihr fiel ein, dass womöglich Colonel Brandon eintreffen und sie hier vorfinden würde. Aber sie hatte eingewilligt, ihn anzuhören. Und damit ging es nicht mehr nur um ihre Neugier, sondern auch um ihr Ehrgefühl. Sie besann sich also einen Augenblick, kam zu dem Schluss, dass aus Vernunftgründen Eile geboten war und ihre Zustimmung diese am ehesten garantierte, trat schweigend zum Tisch und setzte sich. Er nahm auf dem Stuhl ihr gegenüber Platz und eine Weile lang sprach keiner ein Wort. »Bitte machen Sie schnell, Sir«, sagte Eleanor ungeduldig. Ich habe nicht viel Zeit.« Er saß in Gedanken versunken da und schien sie nicht zu hören. »Ihre Schwester«, sagte er einen Augenblick später unvermittelt, »ist außer Gefahr. Das habe ich von einem Diener erfahren. Gott sei gelobt. Aber stimmt das auch? Stimmt das wirklich?« Eleanor wollte nicht antworten. Er wiederholte die Frage noch eindringlicher. »Sagen Sie mir, um Gottes Willen, ist sie außer Gefahr oder nicht?« »Wir hoffen es.« Er stand auf und durchquerte das Zimmer. »Hätte ich das vor einer halben Stunde gewusst. Aber wo ich nun einmal hier bin...« Er sprach mit erzwungener Munterkeit, während er zu seinem Stuhl zurückkehrte. »Was bedeutet das schon? Dies eine Mal, Miss Dashwood, und es wird vielleicht zum letzten Mal sein, wollen wir uns gemeinsam freuen. Ich bin in der richtigen Stimmung zum Fröhlichsein. Sagen Sie mir ehrlich«, und ein tiefes Rot überzog seine Wangen, »halten Sie mich eher für einen Schurken oder für einen Narren?« Eleanor blickte ihn mit wachsender Verwunderung an. Allmählich glaubte sie, er müsse betrunken sein. Anders war ein so seltsamer Besuch, ein solches Auftreten nicht zu erklären. Und unter diesem Eindruck erhob sie sich unverzüglich und sagte, »Mr. Willoughby, ich rate Ihnen jetzt nach Combe Magna zurückzukehren. Ich habe nicht die Zeit, länger bei Ihnen zu bleiben. Welches Anliegen Sie auch zu mir geführt haben mag, Sie werden sich morgen besser daran erinnern und es besser erklären können.« »Ich kann Sie verstehen«, erwiderte er mit einem vielsagenden Lächeln und in großer Gelassenheit. »Ja, ich bin schwer betrunken. Ein Glas Porter zum kalten Braten in Marlborough genügte, um mich zu Fall zu bringen.« »In Marlborough«, rief Eleanor, die allmählich gar nichts mehr begriff. »Ja, ich bin heute Morgen um 8 Uhr in London losgefahren und nur ein einziges Mal für 10 Minuten aus meiner Kutsche gestiegen, um einen kleinen Mittagsimbiss einzunehmen.« Welche andere unverzeihliche Torheit auch immer ihn nach Cleveland geführt haben mochte, seine Selbstbeherrschung und sein verständiger Blick überzeugten Eleanor, dass nicht Trunkenheit der Grund gewesen war. Und so sagte sie nach kurzem Nachdenken, »Mr. Willoughby, Sie sollten eigentlich spüren, ich spüre es auf jeden Fall, dass nach allem, was geschehen ist, die Tatsache, dass Sie auf diese Weise hierher kommen und mich zwingen, Sie anzuhören, einer ganz besonderen Entschuldigung bedarf. Was beabsichtigen Sie?« »Ich beabsichtige, Sie nach Möglichkeit dazu zu bewegen, mich eine Spur weniger zu verabscheuen, als Sie dies jetzt tun«, sagte er ernsthaft und mit Nachdruck. »Ich möchte Ihnen eine Art Erklärung anbieten, eine Art Entschuldigung für das Vergangene, möchte Ihnen mein Herz offen darlegen und indem ich Sie überzeuge, dass ich zwar immer ein Dummkopf gewesen bin, aber nicht immer ein Schuft, möchte ich von Ihrer Schwester so etwas wie Verzeihung erlangen.« »Ist dies der eigentliche Grund für Ihr Kommen?« »Ja, so wahr ich hier stehe«, lautete seine Antwort, gesprochen mit einer Inbrunst, die sie an den früheren Willoughby denken und unwillkürlich an seine Aufrichtigkeit glauben ließ. »Wenn das alles ist, können Sie beruhigt sein. Denn Marianne hat Ihnen bereits vergeben. Schon seit langem.« »Wirklich?« rief er, noch immer heftig bewegt. »Dann hat sie mir allzu rasch vergeben. Aber sie soll mir noch einmal vergeben, diesmal aus vernünftigeren Gründen. Wollen Sie mich jetzt anhören?« Eleanor nickte. »Ich weiß ja nicht«, begann er nach einer ihrerseits erwartungsvollen, seinerseits nachdenklichen Pause, »wie Sie Ihrer Schwester mein Verhalten erklärt oder welches teuflische Motiv Sie mir unterstellt haben. Vielleicht werden Sie nur wenig besser von mir denken. Doch einen Versuch ist es wert, und Sie sollen alles hören. Als ich Ihre Familie näher kennenlernte, verband ich mit dieser Bekanntschaft keine andere Absicht, kein anderes Ziel, als jene Zeit, die ich noch in Devonshire bleiben musste, angenehm zu verbringen. Angenehmer als je zuvor. Die bezaubernde Erscheinung ihrer Schwester und ihr gewinnendes Wesen mussten mir einfach gefallen. Und ihr Verhalten mir gegenüber war fast von Anfang an, wenn ich darüber nachdenke, wie sie sich verhielt und was für ein Mensch sie war, verblüfft es mich, dass mein Herz so unempfänglich gewesen ist. Aber zuerst, ich muss es gestehen, schmeichelte es nur meiner Eitelkeit. Unbekümmert um ihr Glück, nur auf mein eigenes Vergnügen bedacht, gab ich Gefühlen nach, denen ich seit jeher zu sehr gefrönt habe, und bemühte mich, ihr mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu gefallen, ohne ihre Zuneigung erwidern zu wollen. An dieser Stelle warf ihm Miss Dashwood einen höchst zornigen, verächtlichen Blick zu und unterbrach ihn. »Es lohnt sich wohl kaum, Mr. Willoughby, dass Sie noch weiter erzählen oder ich weiter zuhöre. Einem solchen Anfang kann nichts folgen. Ersparen Sie mir den Schmerz, noch mehr über dieses Thema zu erfahren.« »Ich bestehe darauf, dass Sie alles hören«, erwiderte er. »Mein Vermögen war nie groß und ich habe immer aufwendig gelebt. Hatte immer die Angewohnheit, mit Menschen zu verkehren, die ein besseres Einkommen hatten als ich. Seit ich mündig geworden bin, oder sogar schon früher, sind meine Schulden mit jedem Jahr gewachsen. Und obwohl mir der Tod meiner alten Verwandten Mrs. Smith hätte zur Unabhängigkeit verhelfen sollen, war dieses Ereignis doch recht ungewiss und lag wohl noch in weiter Ferne. Deshalb beabsichtigte ich schon seit einiger Zeit, meine Verhältnisse wieder zu stabilisieren, indem ich eine vermögende Frau heiratete. Es kam also nicht in Frage, mich an ihre Schwester zu binden. Und mit einer Gemeinheit, Selbstsucht und Grausamkeit, die kein empörter, verächtlicher Blick, nicht einmal der ihre, jemals streng genug tadeln kann, handelte ich dementsprechend. Ich versuchte, ihre Zuneigung zu gewinnen, ohne sie jemals erwidern zu wollen. Aber eines lässt sich immerhin zu meiner Entschuldigung sagen. Selbst in diesem entsetzlichen Zustand selbstsüchtiger Eitelkeit begriff ich nicht das Ausmaß der Verletzung, auf die ich sann, weil ich damals nicht wusste, was Lieben heißt. Aber habe ich es je gewusst? Man darf es bezweifeln, denn hätte ich wirklich geliebt, hätte ich dann meine Gefühle der Eitelkeit und Habgier opfern können? Oder, was noch schwerer wiegt, hätte ich die ihren opfern können? Aber ich habe es getan. Um ein Leben in relativer Armut zu vermeiden, die durch ihre Liebe und ihre Nähe allen Schrecken verloren hätte, habe ich auf dem Weg zum Reichtum alles verloren, was ihn zu einem Segen machen kann. »Sie fühlten sich also doch irgendwann zu ihr hingezogen?« fragte Eleanor ein wenig besänftigt. »Wie hätte ich solchen Reizen widerstehen, mich solcher Zärtlichkeit entziehen können? Welcher Mensch auf Erden wäre dazu imstande gewesen?« »Ja, ich spürte ganz allmählich, fast unmerklich, dass ich sie aufrichtig liebgewann. Und die Stunden mit ihr, in denen meine Absichten wirklich ehrbar waren und meine Gefühle untadelig, waren die glücklichsten meines Lebens.« Doch selbst damals, als ich fest entschlossen war, ihr einen Heiratsantrag zu machen, gestattete ich mir den Zeitpunkt dafür, auf höchst unanständige Weise von Tag zu Tag hinauszuschieben. Denn ich wollte mich nicht verloben, solange meine Verhältnisse in einem so desolaten Zustand waren. Ich will hier nicht rechten und will auch nicht innehalten, damit Sie sich nicht über die Widersprüchlichkeit, ja, mehr als Widersprüchlichkeit, verbreiten können, wieso ich Bedenken hatte, jemandem Treue zu geloben, wo ich doch schon durch meine Ehre gebunden war. Der Ausgang des Ganzen hat gezeigt, dass ich ein durchtriebener Narr war, der mit größter Umsicht die Gelegenheit geschaffen hat, für immer verachtenswert und unglücklich zu werden. Doch endlich war mein Entschluss gefasst. Ich hatte mir vorgenommen, sobald ich sie allein anträfe, zu begründen, warum ich ihr stets so viel Beachtung geschenkt hatte und sie offen einer Liebe zu versichern, die zu zeigen, ich mir schon so große Mühe gegeben hatte. Aber in der Zwischenzeit, in den wenigen Stunden, die noch vergehen mussten, bevor ich die Gelegenheit bekam, sie allein zu sprechen, geschah etwas Unseliges, das meine Entschlossenheit zunichte machte und damit all mein Wohlergehen. Es kam etwas ans Licht. Er zögerte und blickte zu Boden. Mrs. Smith hatte auf irgendeine Weise, ich vermute durch eine entfernte Verwandte, die mich ihrer Gunst berauben wollte, von einer Affäre, einer Beziehung erfahren. Aber ich brauche es wohl nicht näher zu erklären, sprach er weiter und blickte sie errötend und fragend an. Ihre enge Freundschaft. Wahrscheinlich kennen Sie die ganze Geschichte schon längst. Ja, erwiderte Eleanor, ebenfalls errötend, und versagte sich erneut irgendwelches Mitleid. Ich habe alles gehört. und wie sie eine einleuchtende Erklärung auch nur für einen Teil ihrer Schuld finden wollen, kann ich mir offen gestanden nicht vorstellen. »Bedenken Sie«, rief Willoughby, »von wem Sie die Geschichte erfahren haben. Kann das ein unparteiischer Bericht gewesen sein? Ich gebe zu, dass ich auf Ihre Umstände und Ihren Ruf hätte achten müssen. Ich möchte mich nicht rechtfertigen, aber gleichzeitig kann ich Sie nicht in dem Glauben lassen, ich hätte nichts vorzubringen. Sie sei, weil sie schlecht behandelt wurde, ohne Fehl gewesen. Und sie müsse, weil ich ein Wüstling war, eine Heilige gewesen sein. Wenn ihre heftige Leidenschaft und ihr schwacher Verstand, doch ich möchte mich nicht verteidigen. Ihre Liebe zu mir hätte eine bessere Behandlung verdient gehabt. Und ich denke oft voller Selbstvorwürfe an die Zärtlichkeit, die für ganz kurze Zeit ein Echo hervorzurufen vermochte. Ich wünschte von ganzem Herzen, es wäre nie dazu gekommen. Aber ich habe nicht nur Sie schlecht behandelt. Ich habe eine Frau schlecht behandelt, deren Liebe zu mir, darf ich es aussprechen, kaum weniger glühend war als die Ihre. Und deren Persönlichkeit der Ihren, ach, so unendlich überlegen war. Doch Ihre Gleichgültigkeit gegenüber diesem unglücklichen Mädchen, ich muss es sagen, so unerfreulich mir das Gespräch über ein solches Thema sein mag, Ihre Gleichgültigkeit rechtfertigt nicht, dass Sie sie so grausam vernachlässigt haben. Glauben Sie nur nicht, ein schwacher, von Natur aus geringer Verstand auf Seiten des Mädchens würde die offensichtliche, rücksichtslose Grausamkeit Ihrerseits entschuldigen. Während Sie sich in Devonshire amüsierten und immer fröhlich, immer glücklich neue Pläne schmiedeten, mussten Sie doch wissen, dass sie in äußerste Not geraten war. »Nein, so wahr ich hier stehe, das wusste ich nicht«, erwiderte er heftig. »Mir war entfallen, dass ich ihr meine Adresse nicht gegeben hatte. Und der gesunde Menschenverstand hätte ihr verraten können, wie sie sie herausfindet.« »Aha. Und was sagte Mrs. Smith, Sir?«
»Sie machte mir sofort Vorwürfe, und Sie können sich vorstellen, wie bestürzt ich war.
Ihr mustergültiges Leben, Ihre konventionellen Anschauungen, Ihre Unkenntnis der Welt, alles sprach gegen mich. Die Sache selbst konnte ich nicht leugnen, und ich bemühte mich vergebens, sie zu beschönigen. Ich glaube, sie neigte immer schon dazu, meinem Lebenswandel zu misstrauen. Zudem war sie unzufrieden, weil ich ihr bei meinem damaligen Besuch zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Kurzum, es endete mit einem endgültigen Bruch. Nur durch eine einzige Tat hätte ich mich noch retten können. Die gute Frau, die Tugend in Person, bot mir an, das Vorgefallene zu vergessen, wenn ich Eliza heiratete.
Das war unmöglich, und so entzog sie mir in aller Form ihre Gunst und verbannte mich aus ihrem Haus. Die ganze folgende Nacht, ich sollte am nächsten Morgen abreisen, dachte ich über mein weiteres Verhalten nach. Der Kampf war heftig, aber nur zu bald beendet. Meine Liebe zu Marianne, meine feste Überzeugung, dass sie sich zu mir hingezogen fühlte, das alles genügte nicht, um meine Angst vor der Armut aufzuwiegen oder jene trügerischen Vorstellungen von der Notwendigkeit des Reichtums zu überwinden, zu denen ich von Natur aus neigte, und die durch den Verkehr in Kreisen mit aufwendigem Lebensstil noch verstärkt worden waren. Ich hatte Grund zu der Annahme, dass mir meine jetzige Frau sicher wäre, wenn ich beschloss, ihr einen Antrag zu machen, und redete mir ein, mir bleibe kein anderer vernünftiger Ausweg. Doch wartete noch ein schwieriger Auftritt auf mich, bevor ich Devonshire verlassen konnte.